Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In einem Konflikt, der schon so lange existiert wie der im Nahen Osten zwischen Teilen Israels und Teilen der Palästinenser, in einem Konflikt, der zwar immer mal unter der Oberfläche nur brodelt, aber dann immer wieder mit Gewalt eskaliert. Da ist es natürlich überhaupt nicht so einfach zu sagen, wer hat jetzt in einer Situation Schuld, weil ganz viele eine Verantwortung tragen. So klingt es auch ein bisschen, was Anthony Blinken gesagt hat, US-Außenminister, gerade zu Besuch in der Region. Der hat nämlich einerseits die Angriffe von Palästinensern verurteilt, ganz klar gesagt, dass das zu verurteilen ist. Er hat aber auch gewarnt vor Vergeltung, hat gesagt, es sei wichtig, für eine Deeskalation zu sorgen. Jetzt sagen allerdings viele Kenner der Situation, es sieht gerade überhaupt nicht danach aus, weil Deeskalation eben auch nicht die Sache der Beteiligten gerade ist. Auch nicht in Teilen der israelischen Regierung, die harte Schritte überlegt. Über die wollen wir sprechen mit Jenny Histermann. Sie leitet die Heinrich-Böll-Stiftung das Büro Tel Aviv. Guten Abend, Frau Histermann.
Guten Abend, Herr Stucke.
Einer, der besonders wenig deeskalierend ist, das ist der Minister für Innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Der hat so einen Satz gesagt wie zum Beispiel, ich möchte Waffen auf den Straßen, ich möchte, dass israelische Bürger in der Lage sind, sich zu verteidigen. Sind das nur Worte oder macht Ihnen das Sorgen?
Ich halte das zunächst für populistische Worte. Ben-Gvir ist ja ein Politiker in der Tradition der Kahanisten der 80er Jahre, eine Partei, die damals als zu rechtsextrem verboten wurde. Ich halte seine Aussage erstmal nicht für realistisch, sondern für Stimmungsmache unter seinen Wählern. Mhm. Also zu einer bewaffneten Miliz auf den Straßen Israels wird es jetzt nicht kommen.
Jetzt ist nicht nur das angedacht, sondern es gibt noch andere Dinge, Strafmaßnahmen, von denen die Rede ist. Also zum Beispiel Häuser von mutmaßlichen palästinensischen Angreifern abriegeln, abreißen oder Sozialleistungen streichen, auch für Angehörige dieser Verdächtigen. Das klingt natürlich alles ziemlich besorgniserregend im Sinne von Rechtsstaatlichkeit, weil sowas wie Unschuldsvermutung da über den Haufen geworfen wird.
Ja, das stimmt. Nun sind aber Strafmaßnahmen nach Terroranschlägen auch nichts ganz Neues in Israel aus der Vergangenheit betrachtet. Es wird jetzt natürlich interessant, wie sehr sich verschiedene Kräfte in der Regierungskoalition kurz- und mittelfristig mit diesen Ideen durchsetzen, diese Vergeltungsmaßnahmen tatsächlich anzugehen. Und es gibt den traditionellen Sicherheitsapparat Israels, der zwar die besetzten Gebiete kontrolliert, aber durchaus ein längerfristiges Konzept von Sicherheit hat. Das bedeutet, dass diese spontanen Vergeltungsmaßnahmen ich nicht für Konsens in der Regierung und im Sicherheitsapparat halte, sondern Sicherheit eben auch so definiert wird, dass es langfristige Kooperation mit der palästinensischen Autonomiebehörde geben muss. Jetzt wird nach Terroranschlägen immer schnell die Vergeltungsmaßnahmen hochgehalten. Ich hoffe und rechne auch damit, dass sich das wieder etwas normalisiert.
Dafür steht ja vielleicht für diesen Teil so ein bisschen der Appell von Benjamin Netanyahu, der gesagt hat, die Bürger sollen das Gesetz nicht selbst in die Hand nehmen, der gesagt hat, wir befinden uns hier nicht in Tagen des Untergrunds, wir haben einen souveränen Staat mit Militär- und Sicherheitskräften, das hat er gesagt. Sind das einfach jetzt, ist das eine geschickte Rollenverteilung jetzt innerhalb der Regierung oder ist sie da gespalten?
Ich halte das tatsächlich nicht für geschickt im rhetorischen Sinne, sondern für eine tatsächliche Spaltung, also für unterschiedliche ideologische Ausprägungen. Netanyahu warnt damit vor den sogenannten Price-Tag-Anschlägen, die es seit 2014 von Siedlern gibt, die spontane gewalttätige Angriffe gegen Palästinenser unternehmen. Daran hat er als Regierungschef der Likud-Partei eigentlich kein Interesse. Er hat ein Interesse an einer stabilen Lage, er hat auch Interesse an internationalen Beziehungen und seine Warnung ist daher meiner Einschätzung nach ernst gemeint. Also er möchte die Kontrolle in der Westbank schon in den Händen der Armee und der Sicherheitskräfte, der traditionellen Sicherheitskräfte belassen und selber eher auf Deeskalation setzen. Es wird allerdings spannend, wie sehr seine Koalitionspartner ihn beeinflussen oder sogar vor sich hertreiben können. Und da bedeuten die Koalitionsvereinbarungen, wie sie uns vorliegen, vor allen Dingen in Bezug auf die Justizreform, erstmal nichts Gutes. Also wir müssen jetzt hoffen, dass Netanyahu, so schwierig es auch klingt, eine starke Rolle in der Regierung einnimmt.
Die Justizreform, Sie haben es angesprochen, dagegen gehen ja auch in Israel, gerade jetzt wieder am Samstag, Zehntausende auf die Straße gegen die Regierung, gegen diese Reformen. Einige Beobachter sehen da das Ende der israelischen Demokratie. Es gibt offene Briefe jetzt auch von außen dahin getragen. Was genau ist da der Kern der Kritik und wie besorgniserregend ist das?
Also es sind Zehntausende, letztes Wochenende waren es sogar 100.000. Die gute Nachricht ist, die Briefe, die Sie angesprochen haben, Protestbriefe, an den Protesten beteiligen sich nicht nur die Linke, sondern die Mitte der Gesellschaft, also aus Wirtschaft, Finanzen, Ärzte, Anwälte, die alle sehr besorgt über diese Justizreform für ihre eigene Arbeit sind. Im Kern geht es darum, um eine deutliche Schwächung des obersten Gerichtshofs. Da Israel keine Verfassung hat, hat der oberste Gerichtshof in der Vergangenheit oft im liberalen Sinne und gegen Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung entschieden. Geht die Reform in dieser Form durch, reicht eine einfache Knesset-Mehrheit, um Gesetze zu erlassen, durchzubringen, und sie können dann von außen nicht mehr verändert werden. Sprich, wir haben keine drei Gewalten mehr, sondern eigentlich sogar nur eine Gewalt, da Parlament und also die Knesset und Regierung in Israel sehr eng verbunden sind. Also insofern sind die Sorgen um das Ende der Demokratie, das ich nicht morgen sehe, aber das mit diesem Prozess eingeläutet werden könnte, meiner Einschätzung nach durchaus berechtigt.
Sorgen um eine Entwicklung, die unter Umständen jetzt aber durch diese akute Gewalt, durch die Situation jetzt gerade beschleunigt werden könnte?
Ja und nein. Ich hoffe, es bleibt bei einer Welle. Es gibt immer nach Terroranschlägen mehr Rufe nach Sicherheit und dadurch und durch schnelle Entscheidungsprozesse schnellere Maßnahmen treffen zu können. Insofern überrascht mich das jetzt nicht. Das könnte dazu führen, dass die Justizreform schneller durchgebracht wird, ja. Es könnte allerdings auch zu mehr Aufmerksamkeit, internationaler Aufmerksamkeit, die wir jetzt ja in Deutschland und Europa durchaus wahrnehmen, führen und eben auch zur Stärkung der Proteste im Lande, dadurch, dass das internationale Augenmerk auf diesen Protest und auf der Justizreform liegt. Nochmal, Netanyahu hat ein Interesse an internationalen Beziehungen zu Europa und den USA, und aus seinem Likud-Wählerspektrum gibt es eben auch viele, die diesen Abbau der Demokratie sehr kritisch sehen. Insofern hoffe ich noch darauf, dass die zahlreichen Proteste aus der Mitte der Gesellschaft mehr bewirken als die derzeitige spontane, berechtigte Aufregung über die Terroranschläge.
Jenny Histermann sagt das. Sie leitet das Büro in Tel Aviv der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich danke Ihnen für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke, Herr Stucke. Schönen Abend.
Ihnen auch.